Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du hast gerade eben gesagt, das schmeckt aber gut. Meinst du, diese Folge wird sie ein Ohrenschmaus?
Sie wird ein Ohrenschmaus und ist jetzt schon ein Augenschmaus. Und die Datteln, die hier auf deinem Tisch stehen, Mann, sind die lecker. Die Schüssel ist schon halb leer, weil ich, glaube ich, mittlerweile mehr als nur einmal reingegriffen habe.
Sieht so ein bisschen so aus wie nach so einer Studentenparty am nächsten Morgen, ne? So Schalen, die nur noch zu einem Drittel gefüllt sind, Reste stehen auf dem Tisch, man hat vergessen abzuräumen, leere Gläser, Bierflaschen, Becks Bierflaschen, in denen Zigarettenstummel schwimmen. Das ist im Prinzip das Setting. Wir sind beide ein bisschen groggy.
Riecht nur zum Glück anders.
Wir können uns allerdings in die Augen schauen. Michael Augustin ist im noch nobleren Nobelviertel.
Moin, moin.
Übrigens auch ein Manager, den ich heute Morgen schon gesehen habe, der bei Hannover 96 im Gespräch sein soll.
Oh, jetzt hast du mich. Ein Manager, der bei Hannover 96... Jonas Bold wohnt doch hier in der Nähe, ne? Hast du den auch schon gesehen?
Habe ich heute Morgen auch schon gesehen. Okay. Liebe Grüße. Also wahrscheinlich irgendwas
Bronze, zwischen... Silber und Bold habe ich nie gewollt.
Oder vielleicht doch. Also der FC Kopenhagen soll ja auch seine Fühler ausgestreckt haben, wie man so schön sagt. Ich bin Fabian Wittke. Wir beide sind ein bisschen groggy. Magst du verraten, warum du groggy bist? Dann verrate ich dir, warum oder beziehungsweise weshalb ich groggy bin.
Ich habe schon ein bisschen Kleingeld verdient. Also mit Anstoß verdienen wir natürlich die ganz großen Scheine. Aber ich war heute schon in der Frühschicht beim Norddeutschen Rundfunk und die beginnt um 5 Uhr. Jetzt ist es schon 11.30 Uhr. Und deswegen bin ich ein bisschen müde. Aber deswegen steht hier auch frisch aufgebrühter Kaffee aus der French Press. Werde ich mir gleich einschenken. Der muss bei mir ballern und schallern, den brauche ich auch.
Der ballert, genau, wie so ein geiler WM-Hit von David Guetta. Der Kaffee, den ich dir jetzt einschenke, darüber werden wir natürlich sprechen.
Vielen
über
Dank.
Die Kadernominierung. Die Kadernominierung des VfL Wolfsburg. Wie sieht die wohl aus in der kommenden Saison? Was Sportchef Dieter Hecking denn möglicherweise zusammenstellen wird? Wie sieht die Kader Zusammenstellung bei Greuther Fürth oder bei Rot-Weiß Essen aus. Möglicherweise sprechen wir aber auch über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich möchte noch kurz erwähnen, weshalb ich müde bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein spannendes Event in den Knochen. Ich war am vergangenen Wochenende bei High Rocks, da will ich aber gar nicht drauf hinaus. Bin gestern Abend auch beim Norddeutschen Rundfunk gewesen.
Welche Liga spielen die High Rocks?
High Rocks, die spielen, gucke ich häufiger mit Ingo Zamperoni.
Champions League spielen die, ne?
Nein, genau, die spielen Champions League. Das ist ja dieses Fitness Race, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Auf jeden Fall gestern Abend, ich bin ein bisschen müde gewesen, Pfingstwochenende durchgearbeitet, gestern Abend auch noch, wie gesagt, gar kein Mitleid, überhaupt gar nicht. Und dann fiel mir gestern Abend ein, als ich dann ins Bett ging, Mist.
Anstoß.
Nee, Anstoß ist ja gar nicht schlimm, weil es ja mittlerweile 11 Uhr ist. Die Handwerker kommen ja heute Morgen. Die kommen ja heute Morgen um 8 Uhr, die Handwerker. Und ich dann so, okay, doch nicht ausschlafen. So,
einer liegt hier auch noch,
dann
unterm Tisch. Was macht der da?
Genau, den habe ich erstmal, wie man das so früher in den 90ern gemacht hat, den habe ich erstmal Kasten Bier hingestellt. Dann, das hat meine Mutter mir mal erzählt, ein Handwerker gekommen und dann irgendwie erstmal, also natürlich nach dem Kasten Bier gefragt, aber dann morgens reingekommen und dann Kleinigkeit gegessen, schwarzen Kaffee getrunken, eine Gauloise. Und dann verschwand er erstmal so 25 Minuten.
Auf Toilette?
Ja, auf Toilette.
Ach, du Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wollte ich aber tatsächlich gar nicht drauf hinaus, sondern dann kamen die heute Morgen nicht. Wie ärgerlich ist das denn bitte?
Ja,
dann wartest du auf Handwerker und bist selber komplett übermüdet und dann hatte ich mir natürlich auch schon den ersten Liter Kaffee reingeschüttet und dann bist du ja irgendwie wach, aber gleichermaßen trotzdem so komplett gejetlaggt und genau in dieser Stimmung sitze ich jetzt hier.
Ich muss nochmal nachfragen, du hast auf die Handwerker gewartet, nicht auf Tim Handwerker, ne? Nee,
der wäre gekommen.
Der wäre gekommen, ja, wobei der ja auch in der Sommerpause ist. Kann man sagen, damit möchte ich schon fast das erste Thema einleiten, dass der VfL Wolfsburg in der Verfassung ein Fall für die Vollkasko ist?
Ja, oder beziehungsweise die Frage ist, ob die Fans des VfL Wolfsburg ihre Abwrackprämie bekommen, oder?
Aber ist schon ein Totalschaden, ne?
Ist ein absoluter Totalschaden. Die Frage ist natürlich, ob du die Geschichte wieder ausgebeult bekommst, weil der VfL Wolfsburg ist ja nicht mal mehr Scheckheft gepflegt.
Der hat keinen TÜV mehr. Hat der TÜV für die zweite Liga? Ich glaube schon.
Ich müsste mal nach Schwacke gucken, wo der VfL Wolfsburg in der kommenden Saison eingeordnet wird.
Also auf jeden Fall wird der VfL Wolfsburg die Zweitligatournee auch in Kiel zur Aufführung bringen und am Millerntor.
Was natürlich auch für den VfL Wolfsburg passt, sollte er als Meister aufsteigen, dass er dann die Radkappe bekommt, ne?
Ja, die passt wirklich perfekt. Ich habe ja das Relegationshinspiel gesehen, ne? 0-0 gegen den SC Paderborn, waren gar nicht so wenige Zuschauer da, 27.800 war die offizielle Zuschauerzahl.
Hast du es gesehen oder warst du auch im Stadion?
Ich war als Reporter im Stadion. Ich bin dann noch nachnominiert worden. Wahrscheinlich hoffen ganz viele Nationalspieler, die jetzt vorsorglich ihren Sommerurlaub storniert haben, dass sie auch noch nachnominiert werden.
Liebe Grüße an Robert Andrich.
Ja, oder an, wer fällt mir denn da noch ein?
Karim Adeyemi.
Said El Mala. Ja, aber ich war da als Reporter und ich glaube, es gab am Ende eine Torschussstatistik von 19-4 für den VfL Wolfsburg. Der SC Paderborn hat das geschickt gemacht. Wolfsburg war aber besser. Du hast schon gemerkt, dass da ja der viermal so wertvolle Erstligakader in Summe dann wahrscheinlich wie so oft in der Vergangenheit auch dieses Relegationsduell gewinnen wird. Wolfsburg war ja bisher zweimal in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig und gegen Holstein Kiel und hat alle vier Spiele, also Hin- und Rückspiel, jeweils gewonnen. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass das in Paderborn dann auch passieren würde. War aber dann doch ein bisschen anders.
Ja, da gibt es ja so diese gelb-rote Karte gegen Joachim Mehle, die ja als Mitgrund genannt wird. Und
ja, die aber auch zu Recht als Grund genannt wurde. Aber was ich nicht verstehen kann, dass es da jetzt Menschen im Umfeld des VfL Wolfsburg gibt, die sich über den Platzverweis beschweren. Also es ist ja so, dass Felix Zweier da wirklich sich streng an das Regelwerk gehalten hat. Joachim Mehle, auch wenn er von zwei, drei Paderbornern bedrängt wurde, hat den Ball weggeschlagen. Das ist eine gelbe Karte. Kann man vielleicht als etwas spitzfindig empfinden, aber es war eine korrekte Entscheidung von Zweier, Mehle da gelb zu zeigen. Und Joachim Mehle wird immer so als der erfahrene Spieler herausgestellt. Er ist 29 Jahre, der ist dänischer Nationalspieler. Dieter Hecking hat ja gerade ihn und Eriksen so als die Leader der Mannschaft auserkoren. Und wenn dieser Joachim Mehle nach dieser Aktion mit dem Wissen, ich habe gerade gelb gesehen, wenige Minuten später so in den Zweikampf geht und den Gegner mit offener Sohle von hinten trifft, dann ist es natürlich eine gelb-rote Karte nach 14 Minuten, die das Spiel logischerweise auch dann in eine ganz bestimmte Richtung verändert hat. Am Ende waren es dann 39-8 Torschüsse für den SC Paderborn. Oder siehst du das anders, dass Mehle hätte vom Platz fliegen müssen, was dann ja auch so gekommen ist. Und das finde ich total richtig, wie Felix Zweier das entschieden hat.
In dem Kontext stand ja auch, dass Dieter Hecking gesagt hatte, dass er dieses Angehen des Dreigestirns des SC Paderborn gegenüber, ich glaube, Pacinovic, das war an der Seitenlinie eben dann eben keine Tätlichkeit war und dass er ein bisschen die Linie vermisst hatte von Felix Zweier. Felix Zweier.
Da hat er vielleicht sogar einen Punkt, ja. Aber die gelbe Karte an sich, wenn wir es bei der reinen Entscheidung, Mehle gelb zu zeigen, belassen, die ist korrekt. Und wenn er mit dem Wissen, diese gelbe Karte mit sich herumzuschleppen, kurz danach so in den Zweikampf geht, dann setzt er eine Menge aufs Spiel. Unter anderem den Abstieg. Und da ist es dann ja auch darauf hinausgelaufen.
Ja, natürlich. Aber gleichermaßen. Also
setzt den Klassenerhalt aufs Spiel.
Gleichermaßen kannst du natürlich trotzdem sagen, ja, laut Regelwerk eine gelbe Karte, aber das löst sich ja auch so ein bisschen auf, wenn es diese Linie gibt oder nicht. Aber trotzdem möchte ich mit dir auch gar nicht darüber diskutieren. Ich finde, der VfL Wolfsburg ist nach Hin- und Rückspiel, wie sagt man so schön, nach Ansicht der Bilder komme ich zu klarer Entscheidung. Verdienter Abstieg und zweite Liga für den VfL Wolfsburg.
Ja, absolut. Und wir haben ja, oder ich vor allen Dingen auch nach dem St. Pauli-Spiel, Christian Eriksen oft gelobt, der so im letzten Saisondrittel dann tatsächlich in richtig guter Form war und auch in Abwesenheit von Maxi Arnold der Chef auf dem Platz gewesen ist. Seine Ecken waren gefährlich. Den habe ich im Rückspiel nicht gesehen. Mika Bauer, der Sohn übrigens von Handballweltmeister Markus Bauer, war der viel bessere Eriksen im Rückspiel.
An dem Werder dran sein soll.
Ja, und an dem der VfL Wolfsburg auch dran sein soll. Aber das war, als Wolfsburg noch in der ersten Liga spielte. Also der war wirklich gut. Und was ich auch schwach fand beim VfL Wolfsburg, okay, der VfL war dann in Summe 105 Minuten in Unterzahl. Aber eine Mannschaft, die einen viermal höheren Kaderwert hat als das Team des SC Paderborn, muss doch in der Lage sein, sich so ein bisschen mal über einen längeren Zeitraum, länger als 2-3 Minuten, aus dieser permanenten Druckphase zu befreien, das Spiel auch mal an sich zu reißen. Die Wolfsburger haben sich so weit hinten reinpressen lassen und es gab ja so viele Chancen, 2 Aluminiumtreffer des SC Paderborn und das war auch enttäuschend.
Aber wie würde Dieter Hecking an dieser Stelle sagen, Aber da muss ich Ihnen ganz klar widersprechen, denn der VfL Wolfsburg hat in dieser Saison gezeigt, dass er eben nicht diesen Kaderwert hat und entsprechend nicht so abgeschnitten hat, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hatte. Das hat er ja auch ganz klar im Interview.
Ja, da hat er ja auch recht.
Genau, und deswegen ist es natürlich auch müßig, dass man immer wieder diesen Kaderwert anbringt.
Will ich trotzdem.
Wahrscheinlich ist, oder beziehungsweise, ja, der ist theoretisch, ne?
Ein Beispiel. Mohamed Amoura und Koulirakis sind gemeinsam wertvoller als der gesamte Kader des SC Paderborn. Die beiden sind mehr als 40 Millionen Euro wert. Und das hast du in beiden Spielen überhaupt nicht gesehen.
Ja, aber genau das ist es ja. Also
Amoura hat man sowieso selten gesehen, weil er nicht gespielt hat. Aber dass der Kader so viel mehr wert war, das hat man in beiden Spielen nicht gesehen, kaum gesehen.
Ja, definitiv. Aber der VfL Wolfsburg hat es auch unter Beweis gestellt, dass man einen Kader voller Einzelkönner haben kann, die am Ende kein Team ausmachen. Und jetzt ist Dieter Hecking zum zweiten Mal in Folge aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen.
Ja, hat auch nur 2 von 11 Spielen gewonnen mit Wolfsburg, auch wenn er jetzt hinten raus die Mannschaft stabilisiert hatte. Da gab es ja eine gute Leistung beim 0-1 gegen die Bayern und einen hochverdienten Sieg am Millerntor. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar betonen. Aber eine Relegation gegen den SC Paderborn dann eine kürzeren zu ziehen, boah, das war dann schon sehr enttäuschend. Und ich will diese Zahl nochmal erwähnen. 70 bis 80 Millionen Euro, die VW als 100%iger Anteilseigner am VfL Wolfsburg Jahr für Jahr in den Fußballbereich stopft. Also das Geld wird dann den Männern und den Frauen zur Verfügung gestellt, auch den Nachwuchsabteilungen. Es muss auch in die Infrastruktur investiert werden. Aber das ist so viel mehr als die meisten Vereine in der Fußball-Bundesliga zur Verfügung haben. Ich glaube, der Kaderwert des SC Paderborn, ich habe es gesagt, knapp über 40 Millionen und der VfL Wolfsburg hat einen Kader, der mehr als 4-mal so viel wert ist. Und wenn du dann siehst, auch wie die Wolfsburger in der Winterpause nochmal eingekauft haben, Jonas Adjetey kam für 9,5 Millionen Euro vom FC Basel, ein Innenverteidiger. Der hat insgesamt nur 4-mal gespielt in der Rückrunde und 2 Einsätze waren so die klassischen, wir müssen nochmal auf Zeit spielen und wechseln jemanden in der Nachspielzeit ein, Einsätze. Und dann Shiogai, der Japaner, der überhaupt nicht integriert war, weil er eben Deutsch nicht sprach, auch nicht gut Englisch und weil diese Wolfsburger Mannschaft, das Wort Mannschaft ist glaube ich auch der falsche Ausdruck, dieses Sammelsurium an Spielern unterschiedlicher Nationen wahrscheinlich auch gar nicht die empathischen Fähigkeiten hatte, so einen Spieler wie Shiogai in ihre Mitte aufzunehmen. Und ausgerechnet der hätte ja in Paderborn noch sowas wie der Matchwinner oder Elfmeterschießengewinner werden können. Der hatte in der Schlussphase Shiogai nochmal 2 richtig gute Chancen für den VfL Wolfsburg. Auch der wurde für absurd viel Geld, ich glaube auch für 9,5 Millionen Euro, in der Winterpause verpflichtet. Also Wolfsburg hat einfach nochmal im Januar 20 Millionen Euro für Spieler ausgegeben, die der Verein gar nicht so richtig gebrauchen konnte. Auch Shiogai hat kein Spiel über 90 Minuten gemacht. Und das will ich nochmal deshalb erwähnen, weil ich damit unterstreichen will, wie groß der finanzielle Vorteil des VfL Wolfsburg vielen Konkurrenten gegenüber war in der Fußball-Bundesliga, vor allen Dingen Konkurrenten, die sich auch im unteren Tabellendrittel befunden haben. Und trotz dieser finanziellen Voraussetzungen, und das ist ja die eigentliche Blamage, hat es der VfL Wolfsburg nicht verhindern können, dass dieser Club jetzt zum ersten Mal seit 1997 aus der Bundesliga absteigt.
Seit dem berühmten Ramelame Ding Dong von Charles Akonoa und Roy Preger und dem damaligen Aufstiegstrainer, wie hieß er noch gleich?
Willi Reimann,
natürlich. Die HSV-Legende. Ja.
War auch Trainer bei St. Pauli.
Was ich so spannend finde, was ich hin und wieder auch mal so lese, ist, dass es dem VfL Wolfsburg vielleicht ja auch so ergehen könnte, wie großen anderen Vereinen, die vor allen Dingen gestützt durch entweder Mäzentum oder finanzkräftige Unternehmen dann möglicherweise ohne diese dann komplett wegrauschen. Jetzt ist es natürlich so, dass das Argument dagegen immer war, dass man gesagt hat, für Volkswagen, für den Mutterkonzern ist das nur die Betriebssportabteilung und das sind Peanuts, das ist kleines Geld. Aber jetzt vor dem Hintergrund der Stellenschließung, der Stellenstreichung, der Standortschließung, so rum, weiß ich nicht, ob es dann noch durchbringbar, durchsetzbar ist, den VfL Wolfsburg dementsprechend zu pampern, weil also letztendlich, wenn man es jetzt auf das Unternehmen hochbricht oder hochrechnet, könnte man ja sagen, der VfL Wolfsburg ist im Gesamtkontext des Unternehmens auch ein nicht rentables Unternehmen oder ein Standort. Und warum sollte man den denn jetzt wieder aufpäppeln, anstatt jetzt, ich sag mal, einen anderen Standort zum Beispiel in Niedersachsen zu subventionieren und dort Arbeitsplätze zu retten? Und
will ich dir sagen.
Ja, bitte.
Damit die VW-Mitarbeiter in ihrer Freizeit auch Spaß haben. Also die können da alle zwei Wochen zu Heimspielen gehen. Okay, Spaß und Heimspiele, zwei Begriffe, die jetzt nicht so gut zusammengepasst haben in der vergangenen Saison. Und ja, auch weil ich glaube, die Wolfsburger Bundesliga-Zugehörigkeit wichtig ist für den Standort Wolfsburg, wenn wir ihn jetzt mal von VW loslösen, was schwierig ist. Aber Gastronomie, Hotelübernachtung, das bringt schon was, wenn da alle zwei Wochen tausende Fans mitkommen, da möglicherweise dann auch übernachten. Das geht ja jedem Verein so. Also der Zuschauerschnitt ist nicht der beste gewesen in der Bundesliga. In der zweiten Liga wird er wahrscheinlich sinken. Was auch sinken wird, sind die Zuwendungen von VW. 70 bis 80 Millionen sollen es, wie gesagt, pro Jahr sein. In der zweiten Liga sackt dieses Sponsoring, glaube ich, auf 55 Millionen runter. Aber der Paderborner Etat betrug, glaube ich, 12 Millionen. Auch da wird der VfL Wolfsburg eine absolute Spitzenposition einnehmen und wird mit dem höchsten Etat aller Zweitligisten an den Start gehen. Und ich glaube, dass sich VW nicht zurückziehen wird. Zumindest gibt es noch keine Aussagen, die in diese Richtung gehen. Sondern das hat ja auch Oliver Blume, VW-Vorstandschef Blume, vor Monaten auch schon gesagt, als sich der Abstieg abzeichnete oder als sich zumindest die Tendenz abzeichnete, dass es eng und knapp werden könnte. Aber es wird natürlich weniger Geld zur Verfügung gestellt werden. Und ja, die Spieler haben alle Verträge für die zweite Liga. Ihre Gehälter werden um bis zu 35% reduziert. Viele werden wahrscheinlich trotzdem gehen. Aber so ganz schlecht ist das Fundament nicht, mit dem der VfL Wolfsburg da in der zweiten Liga an den Start gehen würde.
Aber es hat sich ja, und das ist dann vielleicht auch der Blick in Richtung SC Paderborn, auch wieder herauskristallisiert, dass nicht das finanzkräftigste Team oder der finanzkräftigste Verein aufgestiegen ist, sondern das Team mit der besten Stimmung. Das haben alle gesagt. Das
Mannschaft,
hat, Team. Ja, die genau. Mannschaft, genau. Teambuilding. Alle haben gesagt, so ja hier, wir haben am Anfang der Saison gemerkt, da kann was gehen, auch nach dem kleinen Zwischentief. Und wenn sich die Spieler doch noch nicht mal mit dem Geld, dass es beim VfL Wolfsburg gibt, mit diesem Team, mit diesem Verein identifizieren können und in der Lage sind, die Klasse zu halten. Wie soll sich denn da jetzt eine Mannschaft herauskristallisieren? Wie soll sich denn da mal eine Mannschaft bilden, die es schafft, wieder in die erste Liga aufzusteigen? Da fehlt mir komplett die Fantasie. Wirklich, also du kannst es doch komplett, durchgehen. Ob es jetzt Schalke war, Schalke auch, ja, toller Verein, großer Verein. Aber auch da, Muslic, das beste Team zusammengestellt, am Ende sogar noch im Erfolgsfall nachgebessert mit Edin Dzeko, der glaube ich noch 8 Treffer beigesteuert hat, obwohl er verletzt war. Dann hast du Elversberg, alles, den ganzen Bodensatz, das ganze Fundament verloren. Auch wieder gesagt, so komm, nee, wir machen jetzt weiter. Auch wieder kreativ gewesen, unter Druck gewesen im finanziellen Sinne, unter Druck gewesen, kreativ geworden. SC Paderborn, natürlich irgendwie schon immer attraktiver, spielstarker Fußball gewesen. Mit Ralf Kettemann, dem Nachwuchscoach des Karlsruher SC, auch ein bisschen Risiko wieder eingegangen. Junge Spieler zusammengestellt, die da mit einem herausragenden Dennis Seim natürlich auch im Tor, der in der kommenden Saison Champions League spielt, Nachfolger wahrscheinlich wird von Alexander Nübel. Ja. Und all dieses, aber das sind ja nicht die Vereine in der zweiten Liga gewesen, wie zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt mal Hertha BSC oder vielleicht auch Hannover 96 oder vielleicht ja auch Darmstadt 98, die, sag ich mal, diesen Aufstieg, den möglichen Aufstieg anders angegangen sind, nämlich vor allen Dingen eben mit Spielern, mit hochbezahlten Spielern. Und von daher würde ich sagen, ich weiß nicht, mir fällt kein Szenario ein, in dem der VfL Wolfsburg in der kommenden Saison aufsteigen sollte.
Ja, da muss man erstmal den Trainer abwarten. Der Kader muss natürlich auch erstmal feststehen. Dann gibt es einen Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer soll es werden, den wollen die Wolfsburg aus Leipzig zurückholen. Vielleicht wird sogar Dieter Hecking aus seiner Trainerverpflichtung rausgelöst und soll dann diese Position einnehmen. Also auch das scheint mehr als nur ein Gerücht zu sein. Also bevor ich da so eine Prognose abgebe, würde ich erstmal abwarten, wie es aussieht. Aber ich finde Ralf Kettemann total interessant. Ich habe mal bei Wikipedia geguckt, wollte auch in der Vorbereitung auf das Hinspiel ein bisschen was über ihn rausfinden. Der hat nicht mal ein Foto bei Wikipedia.
Nee.
Aber er hat beim KSC trainiert und war vorher selber Spieler und auch Spielertrainer in der Bezirksliga, hat sich dann so mit Mitte 20 verletzt und ist da Spielertrainer geworden. Dann wurde er Co-Trainer der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim und dann U19-Trainer beim Karlsruher SC und das eine Jahr, die eine Saison, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, das eine Jahr beim SC Paderborn, war seine erste Cheftrainerstation. Und das hat inzwischen ja auch schon fast ja System, dass Trainer, die vorher überhaupt noch nicht im Profibereich gesettelt waren, mit Paderborn aufsteigen. André Breitenreiter ist das gelungen 2014, Steffen Baumgart ist das gelungen 2019 und jetzt eben Ralf Kettemann, der übrigens auch einen sehr guten Co-Trainer hat, Pit Reimers, der war früher ganz lange im Juniorenbereich des HSV und hat auch in der vorvergangenen Saison, die nicht so erfolgreich war für den VfL Osnabrück, für ein paar Monate mal die Drittligamannschaft des VfL Osnabrück trainiert. Also da ist was zusammengewachsen und wenn man sich die Spieler anguckt, viele Spieler kommen aus der Regionalliga oder aus der dritten Liga, haben da gespielt und Paderborn kauft mit kleinem Geld Spieler ein. Sebastian Lange ist da auch zu nennen, der beim SC Fair lange Zeit war. Haha, lange. Und ist jetzt Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn. Sehr viele, sehr kluge Entscheidungen, die übrigens auch, du hast den Verein gerade erwähnt, die SV Elversberg getroffen hat. Und das ist so erfrischend, wenn man sieht, was man, wie man Geld im Fußball vernichten kann. Hallo, ja. Schöne Grüße nach Wolfsburg. Und wie man eben mit wenig Geld auch sehr viel Gutes erreichen kann. Und da muss man die Elversberger und die Paderborner loben.
Es ist ja witzigerweise auch, also mir fällt natürlich sofort noch einen Trainer ein, der sowohl eine Karlsruhe Vergangenheit hat, als auch im Nachwuchs in Hoffenheim gearbeitet hat und dann...
Tim Walter?
Marcel Rapp.
Ach, Marcel Rapp. Marcel Rapp. Tim Walter war ja gar nicht in Hoffenheim.
Stimmt. Und dann ja mit einem ähnlichen Modell, ja, also mit einem ähnlichen Modell auch jungen Spielern dann in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und das sind letztendlich meines Erachtens die Parameter, wenn du es nicht finanziell so übertreibst wie einst RB Leipzig oder die TSG 1899 Hoffenheim, die ja damals mit, weiß ich, Carlos Eduardo in der zweiten Liga, Yusuf Paulsen und so, ne? Also wo du sagst, okay.
Paulsen ist Leipzig.
Genau, aber Leipzig und Hoffenheim meine ich ja. So, also die es in der zweiten Liga übertrieben haben mit den Spielern, die da ja wirklich einen wahnsinnigen Kader hatten, die
Demba,
dann
bah.
Ja, so viel.
Tobi Weiß, der war sogar Nutella Boy. Später.
Ja, genau. Aber die haben ja nochmal ganz andere Schubladen aufgemacht, um dann ja wirklich mit aller Macht, wie man so schön sagt, in die erste Liga aufzusteigen. Hat ja dann auch geklappt. Das war, glaube ich, das Jahr. Das ist übrigens auch spannend für den FC St. Pauli oder Holstein Kiel und natürlich auch für alle anderen Vereine, die vielleicht sich erhoffen, oben mitzuspielen. Damals, weiß ich noch, als RB Leipzig aufgestiegen sind, meine ich, Leipzig und Freiburg aufgestiegen. Und jetzt hast du in der kommenden Saison eigentlich, ja, wer ist denn?
Hannover ist ein Aufstiegskandidat.
Ja, jedes Jahr seit
15 Jahren. Ja, aber du hast, es wird sehr, so, ne? Sehr schwierig werden, aus dieser zweiten Liga rauszukommen. Ja. Übrigens 6 Vereine aus Norddeutschland, der Norden, also Kiel natürlich ganz oben, St. Pauli, Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Osnabrück. Ein Drittel der Teams kommt aus Norddeutschland. Also wir können sie ja mal aufzählen, die sicherlich aufsteigen wollen. Das ist der...
Pauli?
Ja, Uke Göttlich hat ja gesagt, wir wollen langfristig zu den besten 25 im deutschen Fußball gehören. Das ist
auch so eine Floskel, ne?
Ja, da reicht auch Platz 7. Ja. Aber klar, so vom Anspruch her, eine Mannschaft, die jetzt 2 Jahre oben gewesen ist, ein Verein, der 2 Jahre erste Liga gespielt hat, da sollte man zumindest mittel- bis kurzfristig den Wiederaufstieg wieder anstreben. Wolfsburg mit Sicherheit. Hannover 96 nach dem knapp verpassten Aufstieg. Das gleiche gilt für Darmstadt 98. Hertha BSC, der Hauptstadtclub, der vielleicht auch durchatmet, weil Fabian Rehse jetzt nicht nach Wolfsburg wechselt. Der Kenneth Eich jetzt für 10 bis 12 Millionen Euro irgendwie verkaufen will oder muss und da sich wahrscheinlich Angebote aus England, aus Italien und aus der Bundesliga nebeneinander legen kann und dann am Ende entscheiden kann, wo wechselt der Spieler hin. Also das sind schon mal klassische Teams, die aufsteigen wollen. Wen habe ich jetzt vergessen? Der SC FC Heidenheim, klar. Die wollen bestimmt auch wieder hoch.
Ja, definitiv. Und dann gibt es Jahr für Jahr ja auch immer wieder eine Überraschungsmannschaft. Und wer weiß, wie die in diesem Jahr beziehungsweise...
Holstein Kiel wahrscheinlich, ne?
Ja, Überraschungsmannschaft.
Ist ja auch noch nicht klar, ob das da mit Tim Walter geht.
Definitiv. Aber das ist ja so, das ist ja wirklich so das Schöne an der zweiten Liga. Es würde jetzt ja niemanden überraschen, wenn in der kommenden Saison auch mal Arminia Bielefeld um den Aufstieg mitspielt.
Arminia Bielefeld hat sich von Mitch Kniert und Arminia Bielefeld haben sich getrennt. Da ist in dem Zusammenhang auch der Name Marcel Rapp als Nachfolger genannt worden.
Ja.
Hat mich sehr überrascht, dass es da zur Trennung gekommen ist, weil ich finde, Kniert hat zu 100% perfekt auf die Alm gepasst. Wie machen wir weiter? Wollen wir in den Nebel eintauchen und nochmal ganz kurz das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion nachklappen? Harry Kane? Es hat ist gegen ja, den VfB Stuttgart gewonnen.
Ich habe mir neulich auch nochmal so Gedanken darüber gemacht, als ich unsere ganzen Folgen so in der Liste gesehen habe. Und wir haben ja wirklich in der abgelaufenen Saison so wenig über den FC Bayern gesprochen, weil es in dem Sinne ja nie einen Anlass gab, weil es nie etwas wirklich zu berichten gab, weil nichts Berichtenswertes auf dem Tisch lag, weil nichts außerhalb der Norm war. Die Bayern sind so dermaßen dominant aufgetreten, dass es eben genau das war, was erwartbar war. Und das ist im Pokalfinale auch eingetreten. Auch wenn sich das komisch anhört, finde ich, wenn man, glaube ich, es waren jetzt 6 Jahre, auf 6 Jahre ohne den FC Bayern München als DFB-Pokalsieger zurückblickt.
Einmal war Holstein Kiel dafür verantwortlich.
Ja, ja, das stimmt. Das Corona, war eine ganz große Sternstunde. Ja, und ansonsten, ja, Harry Kane
halt. Müssen wir auch nicht anfangen, jetzt über die Bayern zu sprechen, ne? Aber die Torquote.
Weißt du, was ich ganz witzig fand?
Die Torquote von Kane ist beeindruckend. 51 Spiele, 61 Treffer.
Ich fand, das war so ein freudscher, es fühlte sich an wie ein freudscher Versprecher, dass in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals der Bundestrainer interviewt wurde. Und zwar Jogi Löw.
Ach so, wer hat ihn,
Es war das ZDF, meine ich.
Nee, ARD.
ARD, die, ja. Genau. Das ZDF war es nicht.
Der Bundestrainer.
Ja, die hatten den Bundestrainer. Und das war so in der Halbzeit Jogi Löw. Und dann dachte ich mir so, es wirkt komisch. Es wirkt komisch. Also nicht jetzt ein Fehler von der ARD oder so. Das meine ich gar nicht.
Bundestrainer ARD.
Liebe Intendantinnen und Intendanten, Programmverantwortliche, nein, auf gar keinen Fall. Sondern ich fand, es wirkte irgendwie so, wie vielleicht auch viele, können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, über Julian Nagelsmann denken. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat eine Menge Kredit verspielt in den vergangenen 12 Monaten.
Sprechen wir gleich drüber, ja. Aber lass uns kurz nochmal den Zoom auf das Pokalfinale werfen. Glaubst du, dass der Bundestrainer oder der Bundestrainer AD, glaubst du, dass Jogi Löw irgendwas erkannt hat da? Weil das war ja doch sehr neblig, ne?
Ja, es lag quasi Paul Nebel über allem.
Da war mehr Nebel als bei Mainz 05, Paul ja. Nebel, wenn er denn spielt. Ja, es war ja ein Protest beider organisierter Fangruppen gegen die hohen Eintrittspreise für das Pokalfinale, aber auch gegen die strengen DFB-Strafen, die sich auf das Fehlverhalten von Fans beziehen. Ich glaube, bei solchen Sichtverhältnissen wäre jeder Pilot auf dem Boden geblieben. Aber hast du Verständnis dafür, dass die größtmögliche Bühne nutzen, um dann auf ihre Dinge hinweisen, die ihnen wichtig sind?
Ich finde, im Rahmen ist sowas denkbar und finde ich auch völlig okay. Und dann ist halt immer die Frage, wann verlässt du diesen Rahmen und wann ist es eine Grauzone und wann ist es jenseits der Grauzone? Ich sag mal so Folgendes. Wenn du jetzt da deine Banner, deine Doppelhalter, deine Choreo mit ins Stadion bringst, das wissen wir beide auch, dann kann es theoretisch auch sein, dass die übertragenen Sender so ähnlich wie bei Flitzern gewisse Bilder zensieren, dass sie Einfluss darauf nehmen, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Und wenn es jetzt eben entsprechende Proteste gegen Eintrittsgelder oder whatever gäbe und die Verantwortlichen sagen so, nee, da zeigen wir mal nicht, dann kommt ja sozusagen nicht das rüber und dann hast du im Prinzip auch nicht diese Freiheit oder dieses Recht des Protestes, das es ja in Deutschland auch gibt. Und entsprechend würde ich sagen, ja, finde ich, kann man auch mal Tennisbälle werfen gegen Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Wenn es sozusagen aber nur noch so ist, dass Spiele unterbrochen werden und nur noch in diese Richtung geht, dass alle den Ultra-Vorstellungen folgen müssen, dann wäre es mir zu viel. Aber wie gesagt, wenn man mal ein Zeichen setzt und das dann möglicherweise auch auf diese Art und Weise, um Einfluss zu nehmen, dann finde ich es okay. Aber trotzdem nochmal, finde ich, ist es ein ganz schmaler Grat, weil du dir ja gleichzeitig dann auch ein Recht des Störens herausnimmst, was dir ja eigentlich auch nicht gehört.
Ja, aber das nehmen sich ja Ultras gerne und oft heraus.
Beziehungsweise ist ja eigentlich dann immer der Tatbestand eines jeden Demonstrierenden. Weil wenn du jetzt mit deiner Demo durch die Straßen ziehst, dann störst du ja auch den Verkehr. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck einer Demo, dass du Aufmerksamkeit erregst.
Und deswegen muss man ja die größtmögliche Bühne auch mit der größtmöglichen Aktion wählen, um sich Gehör zu verschaffen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das Ihnen oder dir wichtig ist. Also in dem Fall waren es die hohen Eintrittspreise für das Pokalfinale in Berlin und eben auch die DFB-Strafen gegen das Fehlverhalten von Fans. Aber da gibt es noch eine zweite Ebene. Der Nebel, der war ja sehr, sehr lange vorhanden. Ich habe mich gewundert, dass der Schiedsrichter Sven Jablonski, es war ja die Schiedsrichterin Sven Jablonski, das Spiel nicht länger unterbrochen hat. Du nimmst ja auch deiner Mannschaft, also das wäre dann die Sichtweise der VfB-Fans oder auch die Sichtweise der Bayern-Fans, deiner Mannschaft, deiner Lieblingsmannschaft in diesem so wichtigen Spiel, wir reden von einem DFB-Pokalfinale, die Chance, ja eine gute Performance zu zeigen. Also du kannst ja nicht so gut spielen, wenn du kaum was siehst, als wenn alles okay wäre, als wenn die Luft rein wäre und man einfach freie Sicht auf das Tor hätte und auch freie Sicht auf alle anderen Nebenleute hätte, auf die Mitspieler. Und das war da halt nicht gegeben. Und ich bin ja immer so der Überzeugung, man geht ins Stadion ja in erster Linie, um den bestmöglichen Erfolg der eigenen Mannschaft irgendwie beeinflussen zu können, durch lautstarke Unterstützung oder durch kreative Aktionen. Und da sind dann halt auch die eigenen Interessen sehr, sehr in den Vordergrund gerückt worden. Das ist dann an der Stelle auch kontraproduktiv und da hatte ich so ein leichtes Störgefühl.
Das ist ja genau das, was ich meine. Und ich finde, da dürfen wir auch nicht hinkommen, dass wir, ich sage jetzt mal so ähnlich, mein Beispiel ist jetzt Hannover 96 und Martin Kind, dass dieses Verhalten dann wirklich den Sport über eine gesamte Saison beeinflusst, dass du während der Heimspiele keine Ultra-Atmosphäre im Stadion erzeugst, weil die Ultras so weit gehen und sagen, wir supporten erst dann wieder, so sinngemäß, ne? Ich
paraphrasiere. Jahre her.
Genau, Jahre her, aber so von der Sache, wir supporten erst dann wieder, wenn wir das erreicht haben, was wir wollen. Und damit will ich ja genau das sagen. Wenn du mal dir Gehör verschaffst und mal Außergewöhnliches tust und dabei auch niemand zu Schaden kommt, finde ich da auch ganz wichtig, dann finde ich eben so eine Demo auch mal gut. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel folgendes Szenario hätten, oder das hat mich irgendwann auch bei den Montagsspielen in der Fußball-Bundesliga genervt, wenn jetzt jedes Spiel gestört wird, dann denke ich mir auch so, nee, dann ist das auch nicht mein Ansatz von einem System, in dem wir alle leben, einer Demokratie. Das heißt, wir wählen ja auch gewisse Mechanismen und da ist es dann eben auch nicht immer an meiner Meinung, sondern es bedeutet auch, dass man sich in einer Gesellschaft unterordnet.
Aber durch permanentes Stören, zumindest im Fußballkontext, erreichst du dein Ziel. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt.
Und das ist, finde ich, ein fatales Signal.
Ich glaube übrigens, um nochmal auf das
Darf ich dir noch einen Kaffee nachschicken?
Sportliche, ja, gerne. Das Sportliche zurückzukommen. Du hättest Harry Kane auch so eine Schlafmaske vor die Augen binden können. Der hätte trotzdem noch mindestens ein Tor geschossen. Der ist ja so gut.
Wen findest du denn besser, Harry Kane oder Dennis Undav?
Ah, das ist die Überleitung zur Nationalmannschaft. Nein. Also ich fände Harry Kane in der deutschen Nationalmannschaft besser als Dennis Undav, aber könnte schwierig werden, weil der ja Engländer ist. Also Kane ist Engländer, Undav nicht.
Ein bisschen überraschend, aber dass er von Thomas Tuchel nominiert wurde, ne? Weil der ein oder andere ist ja nicht mitgekommen.
Ja, Cody Palmer nicht, Phil Foden nicht, das fand ich auch überraschend. Aber ich habe jetzt auch deren Saison nicht so im Detail verfolgt. Aber wir können jetzt ja unsere neue Rubrik Kader-Klartext mit Fabi und Auge hier eröffnen, ohne dass wir dafür einen Jingle hätten. Wir reden über den WM-Kader. Die 26 Namen stehen seit vergangenen Donnerstag fest, vor 6 Tagen. So lange ist es mittlerweile her, hat ja Julian Nagelsmann seinen WM-Kader nominiert. Wir haben, als das passierte, kurz danach auch schon mal so ein paar WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt. Sag doch mal, was dich stört an diesem Kader und was dich freut.
Also erstmal ist es ja in Stein gemeißelt, dass Manuel Neuer die Nummer 1 ist. Darüber haben wir ja in dem Sinne auch noch gar nicht wirklich gesprochen.
Ja, aber
wir haben ja nur darüber gemutmaßt.
Ja, aber das war doch eigentlich klar, dass du den nicht mitnimmst, damit er sich als Nummer 2 oder Nummer 3 auf die Bank setzen wird.
Definitiv. Alexander Pavlovic trägt die legendäre Nummer 5 von Franz Beckenbauer. Das wissen wir mittlerweile auch.
Zu Recht. Und Jamie Leveling trägt die Nummer 9, weshalb er sein Instagram-Profilfoto kurz mal in Ronaldo verändert hat. Also mit der legendären Frisur von Ronaldo im Jahr 2002.
Halbmondfrisur, ne?
Halbmondfrisur, genau. So eine Frisur. Der Friseur ist gerade dabei, dir den Schädel zu rasieren. Dein Telefon klingelt, du musst los. Und dann stehst du einfach auf, bist noch nicht fertig. So sah Ronaldo 2002 aus.
Es ist ja schon so viel darüber diskutiert worden.
Aber noch nicht in diesem Podcast.
Das stimmt. Und man kann natürlich alles abwägen und Argumente finden für die eine oder für die andere Entscheidung. Also, was ich nicht verstehe, ist, also ich kann es nachvollziehen, dass das Manuel Neuer, habe ich ja auch schon in der vergangenen Folge drüber fabuliert, ich glaube, Manuel Neuer selbst hat in dem Sinne nochmal überhaupt die Tür zur Nationalmannschaft aufgemacht, dass er selbst eine Option ist, und so ist es dann am Ende auch gekommen. Was ich trotzdem fatal finde, ist die Botschaft an die Mannschaft, und ich glaube, dass es auch bei einem sich andeutenden Misserfolg sofort Julian Nagelsmann auf die Füße fallen wird. Nicht nur Misserfolg, wenn jetzt irgendwie Manuel Neuer einen Fehler machen sollte, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass alle natürlich sagen, ja, du musst doch eigentlich und du hättest doch, also dieses Fass ist unnötig aufgemacht worden. Und gleichermaßen ist es auch, finde ich, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft so, dass nicht immer der beste Kaderwert, nicht immer das beste Team, war natürlich mit Frankreich und Spanien zuletzt schon auch so.
Deswegen fehlt ja auch Nicolai Remberg.
Aber trotzdem war es auch immer wieder so, dass Mannschaften, die über sich hinausgewachsen sind, weil sie einen ganz besonderen Teamspirit hatten, ob es jetzt die Isländer waren oder ob es irgendwie die Geheimfavoriten waren, die es immer mal wieder gab, die ins Halbfinale oder Viertelfinale vorgedrungen sind. Die Schweizer hatten wir dabei, ich glaube 2002.
Marokko 2022 im Halbfinale.
Ja, und so weiter und so fort. Gab es immer wieder, oder die Dänen, von denen können wir natürlich auch nochmal ein Lied singen. Und ich glaube, dass das Julian Nagelsmann mit diesem Rumgeeiere in den vergangenen Wochen aufs Spiel gesetzt hat. Und ich finde auch, dass er sich damit angreifbar macht, indem er Spieler zum Beispiel, an dem wird es natürlich auch mal wieder festgemacht, Said Elmallah nach dieser Rückrunde zu Hause lässt. So. Kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ich weiß auch, was seine Argumente sind, dass man in der Nationalmannschaft einen eher ähnlicheren Fußball im Vergleich zum FC Bayern München spielt, weniger zum ersten FC Köln, weniger auf Kontersituationen setzt, in denen Said Elmallah besonders stark ist, sondern mehr auf Pressing und hohes Stehen steht. Und gleichermaßen ist es ja so, das ist natürlich so ein Argument. Julian Nagelsmann ist ja auch nicht doof. Der weiß ja, wie er wirkt. Er zieht sich ja auch nicht umsonst seine Bonbonstrümpfe an, sondern der weiß ja, wie er wirkt, und der weiß ja auch, wie die Medien funktionieren.
Die Strümpfe hat meine Tochter übrigens als Pullover.
Ist das so? Mhm. Und gleichermaßen hatte man natürlich das Gefühl beim Auftritt im aktuellen Sportstudio, dass er nicht weiß, wie Medien funktionieren. Aber ich glaube, das hat er auch mitgenommen und wollte daraus lernen. Und deswegen hat er sich natürlich so ein paar Argumente auch zum Beispiel gegen die Nominierung von Said Elmallah zurechtgelegt. Und es ist ja Quatsch, weil natürlich hast du einen Bayern-Block und natürlich hast du auch ein paar Spieler des VfB Stuttgart. Aber trotzdem spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt ja auch nicht dann unbedingt mehr den Fußball von Borussia Dortmund, auch nicht mehr den Fußball von Pascal Groß, von Brighton, spielt jetzt auch nicht mehr den Fußball von anderen Nationalspielern. Das heißt, das ist so ein Argument, das hat er sich zurechtgelegt, und das bedeutet ja auch gleichermaßen, als sei Said Elmallah ein ausschließlicher Konterstürmer. Das stimmt ja gar nicht. Said Elmallah hat auch so viele andere Fähigkeiten und kann definitiv auch in einem Team wie der deutschen Fußballnationalmannschaft glänzen. So, aber wie gesagt, Julian Nagelsmann macht das schlau, legt sich seine Argumente zurecht. Und ich finde, wenn du einen Maximilian Bayer mit 9 Treffern und 9 Assists nominiert und sagst, der hat eine herausragende Saison gespielt bei Borussia Dortmund, übrigens auch kein dauerhafter Stammspieler gewesen, dann
Elmallah in Köln ja auch nicht. Unter Kwasniok. Aber das ist ja der, genau, der Spieler, der Elmallah vorgezogen worden ist.
Zum Beispiel, ja. Also oder beziehungsweise auch, oder halt auch Sané, der eine schwache Saison bei Istanbul Galatasaray gespielt hat. Ja. Der dann wiederum als Team-Spirit-Spieler gefeiert wird. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal fabuliert ins Blaue. Ich glaube wiederum auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ein Karim Adeyemi der deutschen Fußballnationalmannschaft an guten Tagen Weltklasse verschaffen kann. Lässt du auch ein bisschen was liegen. Ja, aber das erstmal von meiner Seite. Zurück an die Angeschlossenen.
Ich finde den Kader eigentlich rund. Es gibt ein paar Personalien, über die kann man diskutieren. Zwei Namen hast du gerade schon genannt. Ich will mal an Leroy Sané anknüpfen. Der hat keine überragende Saison für Galatasaray Istanbul gespielt, aber er ist ja quasi auch ein Bayern-Spieler. Er connected mit den Bayern ganz gut. Er war schon unter Nagelsmann Bayern-Spieler. Nagelsmann ist ein großer Sané-Fan. Da spielt dann auch diese persönliche Komponente eine Rolle. Und Nagelsmann ist der Überzeugung, dass er in der Lage ist, diese besonderen Momente, die Sané verkörpern kann, aus ihm herauszukitzeln. Nun wissen wir alle, dass das meistens so schwapp, schwapp, schwapp alle paar Wochen oder alle paar Spiele mal passiert. Aber Nagelsmann traut sich zu, dass das bei der WM dann regelmäßiger passiert. Ich finde, über diese Personalie kann man in vorderster Linie streiten. Sané. Elmala haben wir schon viel zu gesagt. Der kommt ja beim 1. FC Köln auch von sehr weit hinten. Das ist ja das Nagelsmann-Argument. Und diesen Platz wird er im Spiel der Nationalmannschaft, die ja eher dafür steht, das Spiel aktiv zu gestalten, nicht bekommen. Bayer ist statt Elmala im Kader. Mir sind die vielen zentralen Mittelfeldspieler aufgefallen. Goretzka, Metscher, Groß, Amiri, Pavlovic, Stiller. Alles Sechser und Achter. Und da hat er sehr, sehr viele Alternativen. Da hätte man sagen können, ein von denen zu Hause lassen, dafür beispielsweise Platz machen für Elmala. Da kann man, finde ich, rangehen. Und dann ist Matze Ginter nicht dabei, wenn du nach Leistung gehst, auch wenn wir jetzt vielleicht nur über den Innenverteidiger Nummer 4 und 5 sprechen. Hat der das weniger verdient als Malek Ciao? Weiß ich nicht. Also der hat.
Oder Antonio Rüdiger.
Ja,
gut, nach einer schwachen Saison bei Real Madrid.
Der wird seinen Vertrag bei Real verlängern und spielt immerhin bei Real Madrid. Ne? Und,
ja, eine scheiß Saison.
Ja, scheiß Saison, weiß ich nicht, sonst hätte er nicht so viele Spiele gemacht. Aber bei Ginter kann ich halt besser beobachten und ich habe auch viele Europa League-Spiele des SC Freiburg gesehen. Der war schon stark, ne? Aber da hat Nagelsmann auch gesagt, okay, ich bin jetzt seit 3 Jahren Bundestrainer, der war nie dabei. So, ne? Und wir reden dabei ja auch über nicht den Stamm-Innenverteidiger, der jetzt irgendwie geopfert wurde, sondern er wäre im Ranking vielleicht die Nummer 4 oder Nummer 5 gewesen. Und letzter Punkt von mir. Er hat Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt mitgenommen, der trotz seines jungen Alters da auch schon eine Führungsrolle übernommen hat. Maximilian Mittelstädt wäre auf der linken Seite, gerade mit der starken Form der letzten Wochen, bestimmt auch einer gewesen, der es genauso, vielleicht sogar noch mehr verdient gehabt hätte. Aber das sind auch so die einzigen Kritikpunkte, die ich habe. Ansonsten hat Nagelsmann das alles ganz gut verargumentiert.
Genau. Ich finde, er hat es sehr gut verkauft. Alleine fehlen mir so ein bisschen die Gegenargumente. Also nicht mir persönlich, sondern in der Betrachtung, weil das ist doch auch irgendwie, wie gesagt, ist doch auch irgendwie Quatsch, dass Said Elmala auf der einen Seite die Zukunft gehört. Das sagt man dann immer so. Aber selbst wenn er jetzt zum FC Burnley gehen sollte für 45 Millionen, wird die deutsche Fußballnationalmannschaft in den kommenden Jahren ja auch nicht die Taktik des FC Burnley sich überstülpen und das Anlaufverhalten und wie gesagt nochmal. Also das Maximilian Bayer ist genauso ein Konterstürmer, der über seine Schnelligkeit kommt. Elmala hat sogar 13 Mal getroffen, damit noch 4 Tore mehr. Ja,
bei Bayer hat er die Laufwerte, der kommt, wenn er dann 90 Minuten spielt, so annähernd an 13 Kilometer Laufleistung heran, nochmal positiv hervorgehoben. Und man muss ja dazu sagen, kurz, Bayer spielt ja für Borussia Dortmund, für ein Top-Team in Deutschland, Tabellenzweiter, Champions-League-Erfahrung. Said Elmala hat seine erste Saison in der Bundesliga gespielt für den 1. FC Köln. Ich finde Elmala ja auch gut und dieses Überraschungsmoment, so diese, wir sehen ja gerade viele Dokus wieder über die WM 2006, diese Odonkor-Momente, die könnte dir möglicherweise ein Said Elmala kreieren bei der WM, vielleicht aber auch Lennart Kahl und der ist ja dabei.
Ja, und ich frage mich, ist es denn nicht sogar vielleicht doch viel mehr wert, wenn du diese starke Saison für den 1. FC Köln spielst, weil wir erinnern uns daran und ich fand, das hat er natürlich auch nachhaltig unter Beweis gestellt, Mario Gomez ist natürlich ein super Stürmer, erfolgreicher Stürmer gewesen.
Ist auch nicht dabei
und wurde Torschützenkönig in der Türkei und hat natürlich auch am Ende nochmal den VfL Wolfsburg gerettet. So.
Stimmt.
Aber was ich sagen möchte ist, ich hatte so das Gefühl, in der Zeit, in der Mario Gomez beim FC Bayern München gespielt hat, wirkte es auf mich so, und das ist natürlich jetzt auch sehr anmaßend, mit der Flügelzange Robbery, dass es nicht so schwer war, auf über 20 Tore für den FC Bayern München zu kommen, weil so häufig wurde er von der Grundlinie am 5-Meter-Raum stehend nochmal angespielt und hat nur in Anführungszeichen den Ball über die Linie gedrückt. Und damit will ich nochmal sagen, ist es nicht möglicherweise noch mehr ein herausragendes Kriterium für einen jungen Spieler, der 19 ist, wie auch Lukas Podolski damals einer war, für den 1. FC Köln diese Werte zu erzielen. Für einen Verein, der bis zum Ende auch noch darum gebangt hat, in der ersten Liga zu bleiben, als wenn du als Lennart Kahl in dieses funktionierende Superteam kommst und eigentlich in dem Sinne gar keine großen Fehler machen kannst.
Ja, aber du kannst ja nur 26 mitnehmen. Ja. Du musst Menschen oder Spielern wehtun und dass jetzt Lennart Kahl dabei ist, das ist ja jetzt, glaube ich, keine, also das ist ja auch berechtigt, auch wenn der jetzt seine beste Saisonphase nicht im letzten Saisondrittel hatte.
Ja.
Aber
war verletzt, ja, ne?
Worüber reden wir jetzt? Also wir werden jetzt wahrscheinlich nach den Testspielen, die es ja gibt, am Sonntag gegen Finnland und am 6. Juni, meine ich, in Chicago gegen die USA noch ein paar Argumente mehr haben, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Futter. Kai Havertz fehlt jetzt noch, die Nationalmannschaft kommt ja heute auch in Herzogenaurach zusammen und startet da ihre WM-Vorbereitung. Havertz hat ja beruflich dann noch in Istanbul zu tun am kommenden Wochenende, Champions League mit Arsenal gegen Paris Saint-Germain. Ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen noch viele Gelegenheiten haben, um über die deutsche Nationalmannschaft zu sprechen. Wir haben uns ja auch vorgenommen, während der WM-Folgen aufzuzeichnen. So ganz hundertprozentig können wir jetzt aber nicht sagen, an welchen Tagen das geschehen wird, weil ich werde vor Ort sein und die Zeitunterschiede sind extrem und ich weiß auch teilweise noch gar nicht, wann ich wo sein werde.
Die werden
aber
extrem
wir haben das
sein,
ganz weit oben auf unsere To-Do-Liste geschrieben.
Die werden so extrem sein wie die Gags. Und die Wortspiele hier, so wird die Zeitumstellung sein. Übrigens, über Tom Bischoff haben wir da noch gar nicht gesprochen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die nicht in die Röhre schauen, aber in Richtung OLED schauen. So nennt man doch irgendwie mittlerweile die Schwarzpunkte auf den Flatscreens, ne?
Ich habe noch was Geiles. Das hat möglicherweise auch mit der WM zu tun. Jetzt könntest du hier wieder auf dem Mischpult den Regler starten.
Ich
habe eben Kaffeesatz getrunken. Deswegen habe ich jetzt ein paar Körner, ein bisschen Kaffeepulver in der Kehle, was mich zu diesem kleinen Hustenreiz verleitet hat.
Hustenreiz.
In Husten beginnt übrigens mein WM-Abenteuer. Ich fliege von Frankfurt nach Husten am 11. Juni und da startet dann ja auch die deutsche Nationalmannschaft am 14.06. gegen Curaçao in diese XXL-WM mit 48 Nationen und insgesamt 104 Spielen.
Das war jetzt die gekonnte Überleitung zu diesem Kult hier. Liebe Freunde, AG1 präsentiert euch, der eine überrascht den anderen.
Das ist der eine.
Hab ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Dass wir jetzt so einen fetten Vertrag hier unterschrieben haben.
Der weiß nichts davon.
Das ist der eine. Sehe ich dann, wenn ich aufs Konto gucke, wenn die Tantiemen kommen.
Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Jetzt sind natürlich unsere Fans da draußen enttäuscht, dass wir in den Song reingequatscht haben, weil das ist ja so wie früher, wenn wir mit Doppelkassettendeck aufgenommen haben, ne? Und Wolf-Dieter Strubel dann die Hitparade angesagt hat und dann wollte man eigentlich über den gesamten Song mitschneiden. Aber dann haben die Radiomoderatoren da mal noch reingeredet.
Weißt du, wo du die besten Songs mitschneiden konntest damals?
Na?
Bei Radio FFN, da gab es die Hot 100 und die haben vom Intro bis zum Outro die Songs komplett gespielt. Da habe ich immer vom Radio gesessen und mir die Mixtapes zusammengestellt. Das waren noch Zeiten.
Und gleich mehr vom Wetter und Verkehr, vom Harz bis ans Meer.
Richtig. Wir waren ja gerade eben schon so ein bisschen thematisch bei der WM. Mein Beitrag für die Kultrubrik, der eine überrascht den anderen, hat mit der WM zu tun. Ich weiß nicht, worum geht es bei dir?
Bei mir geht es auch um die WM.
Auch um die WM. Ja. Dann kannst du entscheiden, wer anfängt, weil dann bleiben wir so im Themenfluss, dachte ich. Deswegen.
Komm, fang mal an.
Ja.
Fang du ruhig gerne an.
Ich soll anfangen. Ja. Okay, Curaçao.
Ja.
Curaçao, der erste Gegner, 14. Juni. Ich spiele mit dir ein Curaçao-Quiz. Ich gebe dir jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor.
Aber du weißt schon, dass wir schon mal ein Curaçao-Quiz hatten, ne?
Aber das ist noch viel besser.
Hier. Okay.
Ich habe dich damals nicht nach dem Spitznamen von Curaçao gefragt. Wie lautet der? The Blue Wave, The Blue Curaçao oder The Beach Boys?
The Blue Wave.
Richtig. Unter dem Namen Curaçao hatte Curaçao erst zum vierten Mal an einer WM-Qualifikation teilgenommen. Der Vorgänger, die Nationalmannschaft der Niederländischen Antillen, nahm 14 vergebliche Anläufe, um sich für eine WM zu qualifizieren. Die Niederländischen Antillen, es geht hier auch sehr viel um Geschichte und Geografie, bestehen aus 6 Inseln, aufgeteilt in die ABC-Inseln. Aruba, Bonaire und Curaçao, nahe Venezuela und die SSS-Inseln, das sind Saba, Sint Eustatius und Sint Maarten im Norden.
Ja.
Curaçao ist das kleinste WM-Land, das jemals an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Wie viele Einwohner hat Curaçao? A. 550.000, B. 150.000 oder C. 975.000?
150.000.
Richtig. 51 Städte in Deutschland haben mehr Einwohner als Curaçao.
Man könnte sagen, Curaçao ist das Elversberg von der WM, ne?
Ja, Elversberg ist sogar noch kleiner. Curaçao ist 444 Quadratmeter groß. 444 Quadratmeter, ist das die Größe von Kiel? Ist das die Größe von halb Berlin oder ist das die Größe des Hamburger Volksparks?
400 Quadratkilometer.
Genau, 444 Quadratkilometer. Ist das Kiel? Ist das die Hälfte Berlins oder ist das der Hamburger Volkspark?
So, Volkspark ist ja natürlich Quatsch. Kiel, Curaçao. Du fährst ja ungefähr so von der einen Seite Berlins bis zur anderen Seite, würde ich sagen, so anderthalb, zweieinhalb Stunden. Berlin.
Ja, die Hälfte Berlins. Ja. Richtig. Du bist bisher bei einer 100%igen Trefferquote. Dick Advokat, 78 Jahre, der älteste Trainer, der jemals bei einem WM-Teilnehmer auf der Bank sitzen wird, hat seinen Rücktritt vom Rücktritt hingelegt. Die Spieler wollten nicht mit dem mehr zusammenarbeiten, der zwischendurch Curaçao trainiert hat. Wer war das? War das Fred Rütten? War das Bert van Marwijk? Oder war das Huub Stevens? Der war dieser Mann, den ich suche, war vor ein paar Wochen, bevor Advokat dann wieder übernahm, Trainer Curaçaos. Fred Rütten, Bert van Marwijk oder Huub Stevens? Alles Niederländer.
Also Stevens nicht. Fred Rütten.
Schalke.
Ja, man sagt ja immer, das Glück dieser Erde liegt auf den Rücken der Frede. Fred Rütten. Es war Fred Rütten.
Ja, gut. Ja,
ja. Bert van Marwijk nicht, ja. Bert van Marwijk hat man nach dem 1:4 des HSV bei Eintracht Braunschweig nie wiedergesehen, ne?
Zumindest nicht auf Curaçao. Curaçao hat noch nie ein Länderspiel gegen ein Team aus Europa bestritten, aber gegen Argentinien mit Messi. Wie ging's aus? 0:10, 0:13 oder 0:7?
0:13.
0:7.
Okay.
Dreimal Messi. Es gibt einige Ex-Bundesligaspieler im Kader von Curaçao, im WM-Kader. Unter anderem Tahith Chong. Der hat im Norden mal gespielt. Bei welchem Verein? Beim FC St. Pauli? Bei Hannover 96? Oder bei Werder Bremen? Tahith Chong. Der hat so eine Axel-Witzel-Frisur. Ganz viele lockige Haare.
Ich glaube, der hat bei Werder gespielt.
Ja, ja, ne? 2020, 21.
Das war die Zweitligasaison, ne?
Das war die,
oder?
Corona-Saison in der Bundesliga.
Nee, dann war das vor dem Abstieg, ne?
13. Ja. Nee, genau, das war das Jahr, als sich Werder gegen Heidenheim in der Relegation durchgesetzt hat, meine ich. Er hat auf jeden Fall 13 Spiele für Werder Bremen bestritten, Tahith Chong, der mittlerweile für Sheffield United in der zweiten englischen Liga aktiv
Kommt
ist.
Kommt Finn Bartels über die rechte Seite, macht nochmal den Haken, spielt quer auf Ludwig Augustinsson und der schiebt ein.
Ja, genau. Und da war Tahith Chong auch dabei.
Haben wir dieses Spiel nicht auch zusammen gesehen?
Nee, das habe ich nicht mit dir gesehen.
Okay.
Nee. Ich bin durch. Das war das Curaçao Quiz. Damit ihr jetzt alle bestens präpariert seid für das erste WM-Spiel am 14. Juni in Houston.
Habe ich mich sehr drüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Und soll ich dir was verraten?
Hast du auch das Quiz?
Nee, aber ich habe mir ein Trikot bestellt.
Von Curaçao?
Nee, ich bin jetzt wirklich so ein bisschen marketingopfermäßig auf diese ganzen geilen Trikots, die jetzt ja gerade gelauncht werden. Und es gibt ja auch wieder diese Retro-Welle.
Aber nicht das deutsche Trikot, oder?
Ich habe mir das deutsche Trikot gekauft. Von 1994.
Ach so. Das, was Sie jetzt auftragen, sieht ja so ähnlich aus, ne? Es gibt ja einmal diese klassische schwarz-rot-goldene Variante und dann diesen blau-türkis-Ton.
Nee, genau. Ich habe mir das deutsche Fußball-Nationalmannschaftstrikot, kennst du noch mit diesen Karo oben am Kragen von 1994?
Genau.
Und das in grün, das Auswärtstrikot.
Ach so, okay. Das hast du dir gekauft.
Habe ich mir gekauft, ja.
Ja.
Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft gekauft.
Ich auch nicht.
Ich habe mal eins geschenkt bekommen von meinem Kumpel in Sachsen-Anhalt. Nein, Spaß. Ich hab tatsächlich mal eins für einen Job geschenkt bekommen und ansonsten, das fand ich irgendwie cool.
Ich trage immer die Check24 Trikots.
Ja. Oder das von Nivea ist auch gern genommen, ne?
Ja, ist gut.
So,
gibt's gratis.
Ich möchte mit dir, ich habe mir das heute ein bisschen einfach gemacht, ich möchte mit dir ein Ranking machen. Mal wieder ein Ranking.
Das kennen wir ja noch gar nicht.
Komm, das kennen wir noch gar nicht. Und zwar ein Ranking TV-Experten.
Ah, okay.
TV-Experten.
Das ist interessant.
Von 1 bis 10, du rankst das.
Jetzt muss aber mitschreiben jetzt, ne? Oder?
Kann ich machen.
Schreib du mal mit, weil ja, ich mir dann irgendwann nicht mehr merken kann, auf welchem Platz ich wen einsortiert habe.
Wir fangen mal an mit Günther Netzer.
Oh, der war schon gut. Der war sehr unterhaltsam. 3.
Günther Netzer. Wir machen mal weiter mit Stefan Effenberg.
10. Wieso?
Das kannst du einfach nicht verteidigen. Das kannst du einfach nicht verteidigen.
Stefan Effenberg?
Freunde der Sonne. Gut, dann machen wir weiter mit Chris Kramer.
1.
Oh, Kramer auf die 1?
Ja.
Kramer auf die 1. Kramer auf die 1. Jetzt haben wir quasi die Spielerfrau unter den TV-Experten, die momentan so ein bisschen neben Chris Kramer steht und gut aussieht. Mats Hummels.
Ach so. Den kann ich als TV-Experten noch gar nicht einordnen, muss ich sagen. Den packe ich auf die 9, ja, weil ich noch nicht viel von ihm mitbekommen habe. Ja, ab und zu habe ich mal eine Champions-League-Übertragung bei Amazon Prime gesehen. Ja, aber das reicht nicht.
Nee, ich fand das tatsächlich auch relativ belanglos. Und ich fand vor allen Dingen dann, wenn Chris Kramer losgelegt hat, sah Mats Hummels so ein bisschen wie bei uns beiden. Also wenn du loslegst, dann bleibt mir auch nur noch Udo Lindenberg übrig. Also von der Jürgen Klopp.
Ja, der ist dann die 2. Der war super beim ZDF. Ja,
das war echt gut. Dann machen wir weiter mit Urs Meier.
8.
Okay.
Der war Experte beim Relegationsspiel zweite Liga, ne? Gestern habe ich den als Experten gesehen.
Ja.
Ich habe da aber nur die erste Halbzeit gesehen zwischen Greuther Fürth und Rot-Weiß Essen. Ja, der war da. Das ist meine Nummer 8, Urs Meier.
Wir machen weiter mit Mario Basler.
11. Das ist die 11.
Das ist die 11. Nee, was ist er denn?
Ja, die 7. Also, da kannst du aber auch, du gehst ja gerne in die Schramme, dir einen rausziehen, der 12 Bier getrunken hat. Der wäre bei mir dann auch die 7 gewesen.
Wir machen weiter. Wir haben einen neuen Werbepartner. Das ist die ARD. Und die hat uns gesagt, wir würden euch relativ viel Geld dafür bezahlen, wenn ihr unseren neuen ARD-Experten mit aufnehmt, hier bei euch im Quiz. Robin Gosens.
6.
6. Thorsten Matuschka.
Ja, jetzt, wie viel habe ich denn noch überhaupt?
2.
Die 4 und die 5 sind noch frei, ne? Dann ist das für mich die Nummer 5.
Okay. Und als letztes haben wir noch Lothar Matthäus.
4.
Aber das,
ja, aber auch ohne Ironie. Den finde ich auch gut.
Ich finde ihn sehr gut. Für mich wäre Lothar sogar ein hartes Duell mit Kramer, finde ich auch sehr stark. Also wir gehen es nochmal durch.
Kramer ist lustiger und rhetorisch auch besser.
Das ist wirklich gut, ne? Geschliffen, kann man schon sagen. Chris Kramer auf der 1, auf der 2 Jürgen Klopp, auf der 3 Günther Netzer, 4 Lothar Matthäus, 5 Thorsten Matuschka, die 6 Robin Gosens, die 7 Mario Basler, die 8 Urs Meier, die 9 Mats Hummels und die 10 Stefan Effenberg. Da ist aber Mario Basler wirklich erstaunlich gut bei weggekommen, oder?
Ja, als du Effenberg gesagt hast, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier der Bad Taste Experte und dann setzt du mit Basler noch einen drauf. Das wäre echt fies.
Stimmt, und Thorsten Matusch, ja. Lars Stindl war ja auch mit am Start.
Ja.
Hat sich auch hart durchgekämpft, ne?
Ich habe das Relegationsrückspiel gesehen zwischen Paderborn und Wolfsburg. Da war er. Den hast du jetzt nicht genommen, aber den würde ich auf jeden Fall nicht auf die 10 setzen.
Nee. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, du kennst es ja auch, also bis man da erstmal drin ist und in diesem Gesamtkontext sozusagen so abliefert, wie man dann abliefern soll. Was ich sagen will, das Spiel hat eine gewisse Nachspielzeit, dann muss der Werbeblock noch rein. Dann muss der zweite Werbeblock noch rein und dann hast du vielleicht ein Spiel, das entweder ereignisarm ist oder ein Spiel, das super viele Chancen hatte auf beiden Seiten und dann hast du so gefühlte 1,30, um 3 Fragen zu beantworten und das auch noch vielleicht mit
einer gewissen... Aber auch mal ein bisschen länger zum Teil, ne?
Ja.
Also ich finde, das ist auch mal die Frage, was erwartest du von einem Experten? Ich finde Fußballer, vor allen Dingen die aktiv gespielt haben und die 10, die du gerade aufgezählt hast, haben ja alle mal aktiv gespielt, die sollen mir Dinge erklären, die ich nicht erkenne. Die sollen mir sagen, warum besetzt der Spieler jetzt den Raum? Was ändert sich taktisch, was man als Fernsehzuschauer vielleicht nicht so mitkriegt? Die sollen quasi so aus ihrer Vergangenheit mich mitnehmen und mir da Mehrwert liefern. Und je geringer diese Vergangenheit zurückliegt oder je dichter sie noch am aktiven Spielgeschehen dran sind, sprich wenn sie wie Lars Stindl erst vor 2 Jahren ihre Karriere beendet haben, desto hilfreicher und wertvoller werden sie für mich als TV-Zuschauer.
Ja, das ist so.
Und wenn sie dann noch unterhaltsam sind, so wie Chris Kramer, dann ist das die perfekte Symbiose. Deswegen habe ich den auf die 1 gesetzt.
Lieber Chris Kramer, herzlichen Glückwunsch. Das sieht gut aus. Michael Augustin glaubt an dich. Die Frage ist, Michael Augustin, wo machst du denn weiter?
Wie meinst du das?
Kommendes Wochenende, fragen wir doch. Du bist jetzt ja hier in Greifswald, oder?
Ich war in Greifswald beim Landespokalfinale, das Hansa Rostock mit 3:0 gegen den SV Pastow gewonnen hat. Ja. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht wissen, ich bin ja verhindert und kann das Champions-League-Finale nicht sehen, weil ich auf einer Hochzeit bin. Und diese Hochzeit findet dann am kommenden Samstag, am Abend oder am Tag des Champions-League-Endspiels statt.
Ja.
Und da bin ich. Mein Fußballspiel des Wochenendes ist eine Hochzeit.
Das finde ich gut.
So, und es gibt von mir noch, von den Toten Hosen, Reisefieber.
An Tagen wie diesen.
Reisefieber. Ich habe nämlich die Doku neulich gesehen. Das letzte Album, das erscheint, glaube ich, am 29. Mai, heißt Trink aus, wir müssen gehen. Und es gibt eine ARD-Doku, die war ganz dicht dran an den Toten Hosen, die ihr allerletztes Album gemeinsam aufgenommen haben. Das ist sozusagen der vorletzte Schritt, bevor dann die lange, mehr als 40 Jahre lange Bandkarriere endet. Sie werden noch auf Tournee gehen, sie werden auch 2027 noch spielen, aber sie werden kein Album mehr aufnehmen. Und da habe ich so festgestellt, oh, ich habe früher so in meiner Kindheit, also als ich auch noch mit Radio FFN, vor Radio FFN meine Mixtapes zusammengestellt habe, viel und oft die Toten Hosen gehört. Das ist in den vergangenen Jahren fast ausgestorben. Aber irgendwie haben die Toten Hosen und ich eine gemeinsame Vergangenheit und die haben mir so viele Alben aufgenommen. Und Reisefieber hat ja auch so einen kleinen Fußballbezug, weil ja bald das Reisefieber ausbricht, dann werden alle in die USA fliegen und ihre Nationalmannschaften unterstützen. Deswegen gibt es von mir die Toten Hosen Reisefieber.
Ich habe auch den Anfang der Doku gesehen und fand das am Anfang so krass. Also natürlich kennen die sich ja auch schon seit 5000 Jahren. Aber ich würde mal so sagen, so unsere Begrüßung ist doch noch deutlich herzlicher als die Begrüßung der Toten Hosen mit dem Produzenten da im Studio. Das war so ein bisschen so, als hätte man sich schon eigentlich dazu entschieden, sich scheiden zu lassen. Und dann möchte man sich noch irgendwie voneinander verabschieden. Und der eine möchte dem anderen irgendwie vielleicht eine Umarmung geben und der andere weicht aus. So war das so ein bisschen die Begrüßung der Toten Hosen mit ihrem Producer. Aber ja, ich hatte in diesem Sinne erstmal
noch... Hast du nur den Anfang gesehen oder die komplette Doku?
Nee, nur den Anfang, da bin ich eingeschlafen.
Die geht ja 90 Minuten. Ach, bei der Musik bist du eingeschlafen?
Nee, weil das lief oder ging automatisch an nach dem Relegationsrückspiel. Nee, das war gar nicht in der ARD, ne? Wo ging das denn an bei mir?
Die ARD ist auf jeden Fall die Plattform
nicht.
Oder der Sender, auf dem du die Doku sehen konntest oder hättest sehen können. Also ich fand sie gut
und
deswegen habe ich dann auch tatsächlich danach mal wieder bei Spotify mir ein paar alte Toten Hosen Songs angehört und habe gestern, als ich mit meiner Tochter oder mit meinen Töchtern und einer Freundin vom Sport gekommen bin, ich war der Fahrer, habe ich Hier kommt Alex angemacht, weil ich einfach mal wollte ausprobieren wollte, wie die darauf reagieren.
Ja.
Fanden sie gut.
Finde ich auch gut.
Also die Freundin hat ein bisschen verstört geguckt, aber meine Tochter fand das gut. Hier kommt Alex.
Für ein bisschen Horrorshow.
Ja.
Ich mach das hier an, denn es ist auch ein bisschen Sommerpause und ich möchte, dass ihr fröhlich und gut gelaunt, nicht nur obgleich dieses Podcast, sondern auch obgleich diese Songs für die Spotify-Playlist. Karol G. Si antes de hubiera.
Geht schon mal sehr schlecht los.
Ja, also wir wünschen euch eine fantastische Woche. Danke, Auge, dass du gefragt hast, was ich mache. Ich erzähle euch das natürlich gerne ungefragt. Ich bin am Wochenende bei einer Veranstaltung in Berlin.
Ich habe nicht gefragt, weil es ja kein Fußballspiel mehr gibt. Ich bin ja auch bei keinem Fußballspiel. Deswegen ist die Frage eigentlich obsolet. Es ist egal, weil jeder weiß, dass wir bei keinem Fußballspiel sein werden am Wochenende.
Mir ist übrigens nochmal was aufgefallen. Es ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist der Dokus. Wir werden ja momentan komplett mit Dokus überschüttet. Ne?
Auf jeden Fall, da kommen einige.
Es auch gibt noch 94, ne?
94, ARD-Doku, da geht es um Berti und den FM Mittelfinger und die Revolte der Spielerfrauen.
Das Sommermärchen?
Ja, da gibt es sogar zwei Dokus. Eine in der ARD, dauert 30 Minuten und eine dreiteilige im ZDF. Die habe ich auch schon gesehen. Das Wetter war so schlecht am Wochenende. Ich habe nur vor der Glotze gesessen.
Ja.
Also 2006 auch sehr gut. Gutes Thema.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Die eine ist ja mit Lena Kassel auch, ne? Und mit Kevin Kühnert. Das ist die ARD-Variante.
Kühnert hat wo gespielt?
Ja, der hat mal in der SPD gespielt.
In der SPD gespielt.
Im Nachwuchs.
Ja, stimmt.
Lange für den Nachwuchs gespielt in der SPD, bevor der nominiert wurde. Und dann so ein bisschen auch Sebastian Deißler, ne? Dann Burnout.
Ja.
Also gemein, ne? Nein, aber ich habe mich immer gefragt, wenn Lena Kassel Herrn Wilhelmshöhe heiraten würde, dann würde sie ja Kassel Wilhelmshöhe heißen, ne?
Stimmt.
Aber mehr auch gar nicht. Also, naja, gut. Aber ich glaube, die heiratet eher vielleicht Frau Wilhelmshöhe. Aber das soll ja auch jeder machen, wie er möchte.
Gute Fahrt.
In diesem Sinne.
Auch mit der Deutschen Bahn.
Töff, töff. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.